Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Players Championship ist mit einer der größten Leistungen der Snooker-Geschichte beendet worden von John Higgins und schon sind wir wieder im nächsten Turnier. Nur ein paar Meter weiter in Gibraltar, in Milton Keynes, werden die Gibraltar Open ausgespielt und darüber müssen wir natürlich reden, denn gestern war der erste Tag und ja, heute steht eine historische Szene an, heute Abend auf dem TV-Tisch, die wahrscheinlich gar nicht so groß historisch werden wird. Mein Name ist Christian Oehmicke und diese Woche mit mir wieder dabei, um die Gibraltar Open zusammenzufassen, Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Hallo Christian, guten Morgen, ich freue mich. Ich habe schon mal recherchiert und in Gibraltar soll es heute sonnige 16 Grad warm werden, in Milton Keynes nur 8 Grad. Also schade, dass die Spieler sich nicht in die Sonne setzen können.
Tja, das ist natürlich schwierig. Ich habe auch gehört, World Snooker Tour hat sich wahrscheinlich auch mal schnell einen kleinen Affenfelsen noch in die Halle stellen lassen, in Milton Keynes, um zumindest etwas Atmosphäre herzustellen. Spaß beiseite, die Gibraltar Open vor einem Jahr waren ja ein sehr besonderes Turnier, denn es war im Prinzip das erste Turnier, was durch Corona beeinflusst wurde, sage ich mal, was mit Zuschauern begann, ohne Zuschauer beendet wurde, was viele Absagen bekam, was ein totales Flugchaos hervorrief, weil keiner wusste, kommt er nach Hause. Ja, man kann jetzt so sagen, vor einem Jahr hat alles begonnen, aber wir haben immer noch Snooker, was wir schauen können.
Das ist absolut die beste Nachricht. Ja, das war schon kurios letztes Jahr in Gibraltar. Du hast es angesprochen, viele sind gar nicht erst gekommen. Andere Spieler haben geschaut, dass sie irgendwie wieder nach Hause kommen überhaupt. Na, das war die große Frage. Sind da die Grenzen noch offen? Gehen überhaupt noch Flüge? Also das war ein großes Chaos. Und gerade auch für die Spieler, die ja ein bisschen niedriger gerankt sind, wo ja Flugkosten tatsächlich auch eine Rolle spielen. Da reisen ja einige über Malaga an, was ja dann in Spanien liegt. Also Gibraltar hat ja noch diese besondere geografische Situation. Ne? Da war die Frage, kommen die überhaupt nach Malaga, nach Spanien rein? Die anderen haben sich gefragt, können sie überhaupt nach London zurückfliegen, direkt von Gibraltar aus? Also das war eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wo sich einige Spieler auch quasi gar keinen Gefallen damit getan hatten, dass sie eine Runde weitergekommen waren, weil das einfach die Heimreise so erschwert hat. Also absolut absurde Bedingungen eigentlich. Und das letzte Turnier, was wirklich vor Ort stattgefunden hat, mit Ausnahme der WM natürlich, sehr, sehr schade, dass wir jetzt immer noch in der Situation sind natürlich. Aber das war schon ein echtes Drama letztes Jahr in Gibraltar, auch mit den Zuschauern, die erst hin durften, dann nicht, dann wieder, dann nicht. Also es hätte gar nicht chaotischer sein können, aber es lief ja dann doch recht glimpflich ab, es sind alle wieder nach Hause gekommen. Und mittlerweile würden wir uns wünschen, dass wir mal wieder auf einem Felsen ein paar Snookerspiele sehen könnten.
Ja, es ist, war wirklich sehr, sehr, sehr kurios letztes Jahr. Mit 100 Zuschauern hat es, glaube ich, begonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es erst diese Begrenzung und dann einen Tag später hieß es dann, nee, jetzt darf gar keiner mehr rein. Und die Siegerehrung damals, Judd Trump hat ja das Finale gewonnen, im tollen Finale gegen Karen Wilson, seinen 6. Titel ja geholt. Also war ja wirklich auch ein historischer Turniersieg vor einem Jahr da für Judd Trump. Die Siegerehrung fühlte sich sehr merkwürdig an, so komplett ohne Zuschauer, kein Klatschen in der Arena. Wer hätte da gedacht, dass das Standard werden wird für den Rest des Jahres und wir jetzt ein Jahr später immer noch da sind und ja, vielleicht eingespielten Applaus bekommen, aber viel mehr auch nicht.
Ja, wer hätte das gedacht? Gibraltar war ja als Turnier schon immer recht bekannt dafür, dass vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer kamen. Ich war ja selbst auch mal da vor ein paar Jahren. Also da ist eh nicht so viel los in der Halle. Von daher hätten die 100 Leute wahrscheinlich gar nicht voll bekommen. Ja, und dann eben kein Publikum im Finale. Das war richtig gespenstisch. Und wie du schon sagst, ist es mittlerweile Normalität. Aber wir haben trotzdem tolle Matches und wir haben die traditionellen Absagen für das Gibraltar Open, auch wenn es jetzt in Milton Keynes stattfindet. Und das freut mich, das ist so ein Hauch an Normalität, findest du nicht?
Ja, und was wir da natürlich auch sagen müssen, also man könnte jetzt den Witz machen, okay, John Higgins und Ronnie O'Sullivan sparen sich die weite Anreise nach Gibraltar, aber was ich unheimlich viel witziger finde, ist ja eigentlich die Tatsache, ich glaube, wir werden die Partie Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter nie wieder haben.
Ja, das ist jetzt verflucht. Also, das ist ganz gruselig. Die waren ja schon wieder gegeneinander ausgelost worden in der ersten Runde. Ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit? Das kann man sich jetzt schon ausrechnen. Und dann sagt diesmal Ronnie O'Sullivan ab. Also, das ist schon echt bizarr, was hier passiert. Ich tippe darauf, dass die beiden bei der WM dann aufeinandertreffen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was passiert.
Die Ellbogen sollten auf jeden Fall in Deckung gehen dann. Ronnie O'Sullivan wird ersetzt durch John Esley. Auch John Higgins hat abgesagt nach seiner Hammerwoche bei der Players Championship, wird ersetzt durch Hamim Hussein. Ich denke mal, das wird Jamie Wilson, der sein Gegner war, jetzt nicht allzu leid tun. Und auch Amina Amiri, der Vollständigkeit halber, hat abgesagt für die Gibraltar Open. Und für ihn wird Hayden Pinney nachrücken, der dann gegen Sunny Akani ran muss. Ja, so viel zum Organisatorischen. Jetzt kommen wir mal auf die Matches. Dann gestern wurde dann tatsächlich auch noch Snooker gespielt und das in sehr vergnüglichem Format, sage ich mal. Also, wenn ich mich ansonsten an die Gibraltar Open erinnere, sind das ja drei vollgepackte Snooker-Tage. Da war das ja gestern tatsächlich erstmal ein seichter Einstieg, immer mit vier Matches pro Session. So alle 2, 2,5 Stunden gab es dann neue Matches und so hatten wir dann gestern ein bisschen was auch zu beobachten. Auch aus deutschsprachiger Sicht, gleich in der ersten Session durfte Alex Osenbacher ins Turnier einsteigen und hat sich gestern schon mal sehr gut verkauft gegen Yuan Zijun.
Ja, das hat er richtig gut gemacht. Der Yuan Zijun, der war ja letzte Saison richtig gut unterwegs, hat aber diese Saison bisher überhaupt nichts gerissen. Also einmal die Runde der letzten 32 bei den Northern Ireland Turnier und ansonsten überhaupt nichts von ihm. Da war Alexander Ursenbacher diese Saison schon deutlich besser und deswegen konnte man von ihm auch erwarten, dass er dieses Spiel hier dominiert und entsprechend souverän gewinnt. Und das hat er abgeliefert. Also davor habe ich großen Respekt. Das war jetzt nicht die absolute Glanzleistung, ne? Breaks von 50 und 76 Punkten. Es gab zwei umkämpfte Frames. Erstmal den zweiten, den sich Yuan Zijun geholt hatte. Also das war der eine Frame, den er gewonnen hatte. Und dann aber auch Frame 4, den Alexander Ursenbacher für sich entscheiden konnte mit 65 zu 49 Punkten. Also das ging schon eng zur Sache. Und das hat, denke ich, wirklich so den Grundstein gelegt für den Sieg dann. Darauf ließ er eine 76 eben folgen und gewann dann souverän mit 4 zu 1 demnach. Also eine starke Vorstellung einmal mehr vom Schweizer.
Absolut. Und eine starke Vorstellung, die bot auch Jamie Clark, der für die erste Überraschung dann auch gleich sorgte in der ersten Session gestern, nämlich den Masters-Champion Yanbing Tao schlug. Und das mit einem 134er Break zwischendrin. Also sehr gute Leistung von Jamie Clark, der jetzt so seit der WM, seit seinem Erfolg dort so ein bisschen abgetaucht war.
Es wird wirklich Zeit, dass der aus der Versenkung hervortritt und das hat er gestern getan. Wunderschönes Ergebnis. 4 zu 1 gegen Yanbing Chao, das muss man erstmal schaffen. Yanbing Chao, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass er zu den Top-Spielern der Saison gehört. Jamie Clark hatte schon den ersten Frame knapp gewonnen mit 68 zu 58 und das muss man gegen einen Yanbing Chao, der ein begnadeter Matchplayer ist, auch erstmal schaffen. Also das war schon ein Wow-Einstieg von Jamie Clark. Er konnte das so fortsetzen. Die 134 am Schluss, sehr beeindruckend. Yanbing Chao hatte eine 56, also es war wirklich auch nicht sein Tag. Und Jamie Clark hat das konsequent am TV-Tisch ausgenutzt. Das ist ja auch immer noch mal so eine Nummer. Yanbing Chao wohnt mittlerweile auf dem TV-Tisch. Jamie Clark eher weniger. Von daher umso beeindruckender. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Xiao Guodong gewann mit 4 zu 2 gegen Martin O'Donnell. Es war ein sehr umkämpftes Ringen zwischen den beiden. Xiao Guodong eigentlich der mit den höheren Breaks, aber Martin O'Donnell ist lange dran geblieben. Hat es am Ende dann nicht geschafft. Liang Wenbo mit einem 4 zu 1 gegen Brian Ochoisky. Zhu Yulong, klares 4 zu 0 gegen Shuji. David Gilbert endlich mal auch mal mit einem Sieg. Das war sehr souverän gestern gegen Paul Davison. Toller Auftritt von David Gilbert mit der beste dieser Saison bisher. 4 zu 2 Sieg auch für Jimmy Robertson gegen James Cahill und auch ein 4 zu 2 für David Lilly gegen Dwayne Jones, der seit seinem German Masters Halbfinaleinzug vor 2 Jahren so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Also Dwayne Jones muss aufpassen. Und dann kam der Nachmittag und der war aus deutscher Sicht dann leider nicht ganz so erfolgreich. Ich muss sagen, als ich die Auslosung gesehen habe für die Gibraltar Open, dachte ich, okay, Mensch, diesmal hat der Lukas ja durchaus einen machbaren Gegner erwischt. Der hat ja jetzt wahrlich kein Losglück gehabt in den letzten Monaten. Da hatte Simon vielleicht einen Tick die besseren Karten immer. Aber gestern gegen Mitchell Mann 0-4, das ist eine sehr bittere und vielleicht auch ein Stück weit unnötige Niederlage gewesen.
Ja, du hast es angesprochen, machbar war hier das Stichwort. Mitchell Mann ist ein guter Spieler, absolut solide. Der kann solche Spiele auch gewinnen, auch mit 4-0. Das steht völlig außer Frage. Aber Lukas ist nun mal in einer Position, wo er solche Spiele dann halt gewinnen muss, weil sonst geht es nicht weiter nach vorne. Und ja, da war natürlich das 0-4 jetzt hier extrem bitter. Es begann eigentlich relativ umkämpft. Lukas startete gut mit einem 50er-Break, ließ sich den Frame dann aber noch abnehmen, nachdem Mitchell Mann dann eine 65 gespielt hat. Ah, das war schon sehr, sehr bitter als Start ins Match. Und ab dann ging eigentlich gar nichts mehr. Also in Frame 2 holte Lukas noch so ein paar Punkte, aber in Frame 3 und 4 hat er insgesamt 6 Punkte geholt. Mitchell Mann hat völlig aufgedreht dann. Ne? Da kam eine 97 von ihm, eine 125. Also bei jedem anderen Gegner hätten wir uns gefreut über die tolle Leistung von Mitchell Mann. Jetzt hat es halt Lukas erwischt. Wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, den hätte er 100% schlagen müssen, vor allem in der Form. Aber Lukas müsste halt jetzt auch mal sein Glück irgendwie erzwingen und vielleicht dann den Gegner in ein paar mehr taktische Duelle verwickeln oder was auch immer man da jetzt tun könnte. Schade, dass er gerade solche guten Auslosungen nicht nutzt im Moment.
Ja, sehr bittere Niederlage. Wir werden dann morgen, ich muss nochmal nachgucken, wir werden es noch besprechen, wann Simon Lichtenberg dran ist. Ding Junhui verlor gestern auch. Der Nachmittag war so ein bisschen die Zeit der Überraschungen. Da gab es innerhalb kurzer Zeit zwei vielleicht überraschende Ergebnisse. Ding Junhui nämlich mit 2-4 gegen CJ Hui und auch Gary Wilson. Mal wieder eine frühe Niederlage gegen Robert Milkins kann man natürlich verlieren. Vielleicht auch nicht unbedingt die beste Auslosung jetzt gehabt. Aber es reiht sich passend ein in das Jahr von Gary Wilson.
Ja, komplett. Gut, Robert Milkins nimmt seine Form mit aus dem Shootout. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Er hat den Entscheidungsframe dann mit 77-50 gewonnen und daran sieht man schon, dass da für Gary Wilson mehr drin gewesen wäre. Er hatte also seine Chance im Entscheidungsframe, konnte sie nicht nutzen. Robert Milkins, bin ich gespannt, was er jetzt abruft hier im Rest des Turniers. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zumindest so in die Runde der letzten 16 vordringt, denn bei solchen eher Pro-Am-mäßig angehauchten Turnieren ist er eigentlich meistens in der Runde der letzten 16. Zumindest gefühlt in allen Turnieren, bei denen ich jemals dabei war, vor Ort. Gut, ja, Ding, spricht man da überhaupt noch von einer Überraschung? Ich weiß es nicht. CJ Hui hat wirklich gut gespielt. Ding hat nicht gut gespielt. So lässt sich das kurz zusammenfassen. Ding und Gibraltar ist natürlich auch immer so eine Sache. War der nicht mal vor ein paar Jahren angereist und hatte seinen Kö vergessen oder es kam nicht an? Also ich habe das Gefühl, das ist auch nicht so sein Turnier, auch wenn es jetzt natürlich in Milton Keynes stattfindet. Ja, schon wieder raus, der liebe Ding.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe so das Gefühl, seitdem er seine Academy gegründet hat, ist da prioritätstechnisch bei Ding Junhui vielleicht auch nochmal ein Stück weit was verschoben worden. Bin mal gespannt, ob er das irgendwie mal in den Griff bekommt und da den Anschluss zu den Spielern, die ihm da doch dann in letzter Zeit klar den Rang abgelaufen haben. Judd Trump, Neil Robertson, Mark Selby, John Higgins, Ronnie O'Sullivan, dass da er da vielleicht auch nochmal rankommen kann. Ricky Walden mit einem tollen kleinen Comeback gegen Mark Joyce gewinnt mit 4-3. Sean Murphy am Nachmittag gegen Ashley Hugo, oder beziehungsweise das war so die Vorabendsession. Es ist schon ganz witzig, dass immer wieder Spieler, die gefühlt seit 20 Jahren auf der Tour sind, dann trotzdem immer mal wieder dafür für kleine lustige Szenen sorgen, indem sie ihre Unkenntnis ob der gültigen Snookerregeln aufweisen können.
Ja, da müssen wir natürlich drüber reden. Ich möchte hier erstmal kurz noch das Century Break von Ashley Hugill erwähnen. Der ist ja auch nicht oft am TV-Tisch zu sehen, ging aber mit 2:0 in Führung. Unter anderem spielte er eben eine 116, die gefühlt eine 166 war. So schön war das anzusehen. Hat er richtig souverän gespielt. Es waren nicht alle Bälle leicht. Also das war kein Century Break, was sich jetzt komplett aufgedrängt hatte. Er hat das so entspannt gespielt und das war einfach ein Traum zum Zusehen. Und dann kam eben Frame 3. Sean Murphy hatte 32 Punkte Vorsprung und dann ging es nicht mehr so ganz voran, was den Spielfluss betraf. Nicht wahr, Christian?
Ja, das war eine sehr, sehr lustige Szene. Die beiden schoben dann, da die Roten im unteren Tischdrittel sehr weit geöffnet waren und eine Rote aber oben bei den kleinen Farben war, zusammen mit Weiß, hat sich keiner getraut, irgendwie mal eine vernünftige Safety zu spielen, und beide schoben diese Rote dann nur so an der oberen Bande entlang, immer mal wieder mit kleinen Kontakten. Und Ben Williams hat dann irgendwann gesagt, ich gucke mir das jetzt noch so 5 Stöße lang an, also jeder 5 Stöße noch, und dann gibt es ein Re-Rack, wenn ihr jetzt hier nicht vernünftig spielt. Und Sean Murphy war, ich will nicht sagen gelinde schockiert, aber hat dann angefangen, sehr lustig rumzudiskutieren. War da anscheinend nicht bekannt, dass ein Schiedsrichter darf auch so spät im Frame-Verlauf noch. Hat dann gefragt, ja, aber ich habe doch schon so viele Punkte und ist doch unüblich. Und die Diskussion ging dann nach dem Match auch noch auf Twitter weiter. Sean Murphy hat sich dann da wirklich sehr, sehr schockiert gezeigt. Da gibt es halt dieses eine Beispiel, was immer wieder rausgeholt wird zwischen Matt Zelt und Chris Wakelin von den China Open vor ein paar Jahren, wo es tatsächlich noch ein Re-Rack gab, als nur noch Pink und Schwarz auf dem Tisch waren, weil beide sich Pink und Schwarz in den Tascheneinlauf gespielt haben und da sich nichts mehr tat und keiner die Situation auflösen wollte. War sehr, sehr lustig anzuschauen. Und ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt kippte auch das Match, denn Ashley Hugo machte einen taktischen Fehler und hat seinerseits nämlich die Situation aufgelöst und Sean Murphy damit die Gelegenheit gegeben, die Kontrolle über das Safety-Duell zu gewinnen. Ja, und danach lief dann auch nicht mehr viel zusammen für Ashley Hugo.
Und das ist ein Punkt, den ich jetzt gerne nochmal vertiefen würde. Aus Schiedsrichtersicht ist da überhaupt nichts Spannendes passiert eigentlich. Also Ben Williams hat da alles richtig gemacht, hat ihnen sogar eben diese 5 Stöße gegeben, anstatt nur 3. Das war eben dem großen Vorsprung von Sean Murphy geschuldet. Also eigentlich eine völlig unauffällige Szene, natürlich was Besonderes, aber es lief alles glatt. Und dann fängt Sean Murphy da diese große Diskussion an. Und ich bin jetzt einfach mal der Bad Cop und vermute dahinter trotzdem irgendwo eine kleine taktische Anwandlung von Sean Murphy. Ja, und das hat dann den Ashley Hugill eben doch irgendwo beeinflusst, erwischt. Und danach lief gar nichts mehr bei Ashley Hugill. Also, ich weiß nicht, ob da nicht ein kleiner taktischer Hintergedanke von Sean auch dabei war, das Ganze so aufzubauschen. Ich meine, er beschwert sich auf Twitter weiterhin darüber. Das spricht irgendwo dagegen, das lasse ich ihm gerne. Aber gleichzeitig verstehe ich auch irgendwo die Diskussion nicht, denn er hat ja die Chance, innerhalb von 5 Stößen das Ganze aufzulösen und seinen Vorsprung zu behalten. Von daher ist das wieder ein bisschen aus meiner Sicht Rumgeheule von Sean Murphy. Aber gut, dann hat er wieder was zu reden. Naja, jedenfalls, Ashley Hugill hat danach nichts mehr Gescheites auf den Tisch gebracht, hat dann auch diverse Fouls begangen, also irgendwie x-mal den Spielball gelocht. So, da war dann das Glück weg. Und irgendwo die Souveränität, und am Schluss hat dann Sean Murphy demnach aus dem 0:2 ein 4:2 gemacht. Hat unterwegs auch eine 140 gespielt, das war schon sehr gut. Natürlich hat eine lange Kombination auf die Ecktasche gespielt, die auch ein Traum war tatsächlich in Frame 4. Ja, also gute Leistung dann am Schluss von Murphy, aber ich komme nicht so ganz drüber hinweg, wie er diese Sache aufgebauscht hat und damit Ashley Hugill, der ja nicht so erfahren ist, gerade am TV-Tisch, irgendwo rausgebracht hat.
Also bittere Niederlage natürlich am Ende, wenn man 2-0 führt, das dann so abzugeben. Aber ja, da muss er dann halt auch ein bisschen die Konzentration wahren, auch wenn er da die Erfahrung natürlich nicht mitbringt. Ich finde es sehr schön, dass du die 140 von Sean Murphy als gut bezeichnest. Wir haben ja jetzt eine Referenz, ne? Wir können ja jetzt sagen, es war gut, nicht John Higgins Players Championship gut, aber es war gut.
Ganz das, genau.
Das kann man sagen. Die weiteren Ergebnisse dann, Joe Perry gewinnt das Veteranenduell gegen Mark Davis mit 4-2, Alan Taylor mit einem sehr guten Sieg gegen Andy Hicks 4-1 und dann in der Abendsession auch nochmal 3 relativ souveräne Ergebnisse. Sohail Wahedi sicherlich mit einem sehr guten Sieg gegen Michael White, der immer noch als Amateur unterwegs ist, was keinem so richtig auffällt, da er gefühlt trotzdem bei jedem Turnier dabei ist, als Nachrücker über die Q-School. Tom Ford mit 4-2 gegen Jacques Schurti und Fan Zhengyi mit einem 4-1 gegen Oliver Brown. Ein Match haben wir noch, nämlich das von Judd Trump gegen Robbie Williams. Das war am Abend das TV-Match. Titelverteidiger Judd Trump, der bei der Players Championship ja ziemlich früh gescheitert ist gegen Stuart Bingham, sich dann gestern doch sehr gut verkaufte. Robbie Williams war nur in einem Frame letztlich konkurrenzfähig.
Ja, das war irgendwo der Prototyp eines Judd Trump Erstrunden-Matches. Also für die Fans können wir festhalten, Judd Trump ist wieder zurück. Das war jetzt nicht überragend. Ich glaube, sein höchstes Break war eine 80. Das höchste Break von Robbie Williams eine 85 sogar. In dem Frame, den er dann letztlich natürlich geholt hat. Ja, typischer Judd Trump, 4-1, nicht besonders spektakulär. Ich muss sagen, da hätte ich in meinen Träumen lieber Alan Taylor gegen Andy Hicks gesehen, denn Alan Taylor hat immerhin eine 95 gespielt, also da sozusagen besser unterwegs als Judd Trump bei gleichem Endstand. Ja, also ich bin immer nicht so glücklich mit diesen Judd Trump Erstrundenspielen, ganz ehrlich, dass die grundsätzlich auf dem TV-Tisch stattfinden. Wenn er grundsätzlich mit 4-0 oder schlimmstenfalls 4-1 gewinnt, ja, und so war das gestern auch völlig unaufregend irgendwo.
Tja, ich glaube, über die Ansetzung für TV- und Stream-Matches könnte man ganze Sendungen füllen. Da muss man halt immer die Distanz wahren, sage ich mal, zu dem, was sich World Snooker TV vorstellt, was die TV-Sender sich auch vorstellen und was Einschaltquoten bringt gegenüber dem, was dann Snooker-Fans vielleicht wollen. Ist immer eine schwierige Abwägung, aber ich denke mal, wir werden es nicht erleben, dass in einer Session mit Judd Trump und Ronnie O'Sullivan die beiden irgendwie nicht auf dem TV-Tisch sind. Ja, heute geht es dann weiter mit Tag 2. Genau das gleiche wie gestern. Es gibt wieder 1, 2, 3, 4, 5 Sessions mit jeweils 4 Matches aus der ersten Runde. Und heute Abend wird ja dann auch Snooker-Historie geschrieben. Wir haben heute unter anderem Mark Williams gegen Li Hang, Jimmy White gegen Joe O'Connor, Zhao Shintong gegen Ashley Carty, Ken Doherty gegen Matthew Stevens, wir haben Mark Selby gegen Sam Craigie, sehr, sehr schwere Aufgabe meiner Meinung nach für Mark Selby dort, wenn Sam Craigie so spielt, wie er es in den letzten Wochen getan hat. Aber die Abendsession ist natürlich hochgradig interessant, denn dort wird ein Spieler sein Comeback geben, nämlich Stephen Hendry. Auch wenn du vielleicht in der Abendsession eher ein anderes Match im Auge hast, aber die Augen werden natürlich alle auf dem TV-Tisch sein.
Ja, so ist es nun mal. Das Ganze wurde ja auch schon minimal angekündigt auf Social Media. Also ich muss sagen, ich habe schon fast wieder genug von diesem Hendry-Comeback. Ja, das Ganze wird glamourisiert wie noch was. Schauen wir mal, ob er wirklich was auf den Tisch bringt. Also ganz ehrlich, ich traue es ihm eigentlich nicht zu gegen Matthew Selt. Ich bin natürlich gespannt. Ich werde es natürlich auch ganz interessiert gucken. Ja, ich tippe auf ein 4-0 für Matthew Selt, aber alles andere werden wir dann heute Abend sehen. Für mich natürlich viel spannender Martin Gould gegen David Grace. Das ist das Spiel, das ich hauptsächlich verfolgen werde. Also das heimliche Highlight des Abends. Aber natürlich freuen wir uns alle irgendwo, dass Stephen Hendry wieder an Bord ist. Wie schätzt du das Spiel ein gegen Matthew Selt? Das ist natürlich schwer, ne? Nachdem ja Hendry 2012 das letzte Mal ein professionelles Spiel bestritten hatte.
Ja, also ich sehe das absolut genauso. Wir haben es ja gestern auch schon kurz beleuchtet. Uns würde es tatsächlich sehr wundern, wenn bei Stephen Hendry hier mehr als ein oder allerhöchstens zwei Frames bei rauskommen. Also ich bin da vollkommen deiner Meinung, alles andere als eine Niederlage und vielleicht sogar eine sehr hohe Niederlage für Stephen Hendry würde mich da sehr wundern, zumal er jetzt, wie gesagt, auf der Legends Tour in den letzten Jahren auch keine Bäume ausgerissen hat. Auch wenn er da selbst sagt, er hat das nicht so richtig ernst genommen. Training ist halt nicht alles. Stephen Hendry ist nicht in Matchpraxis drin und Matthew Selt, da glaube ich, auch ein sehr unangenehmer Gegner, auf den man da zu Beginn treffen kann, zumal die beiden sehr gut befreundet sind. Das könnte vielleicht ein Stück weit dann gegen Matthew Selt, gegen ihn sprechen, weil er sich vielleicht auch selber ein bisschen mehr unter Druck setzen wird dann heute, wird für ihn ja eigentlich eine Lose-Lose-Situation, egal wie es ausgeht. Er kann da eigentlich nur verlieren in diesem Match heute.
Das ist richtig, aber wenn jemand damit umgehen kann, dass ihn eigentlich keiner mag, dann ja Matthew Selt. Er hatte ja auch schon getwittert, dass er heute wie der Typ ist, der Bambis Mutter erschossen hat. Und ich glaube, das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung des Ganzen. Also das wird ein sehr lustiger Snookerabend. Ich bin überzeugt, dass auf der Welt an verschiedenen Orten mehrere Eier gegen den Fernsehapparat geworfen werden, wenn dann Matthew Selt doch gut in Form ist und gut aufspielt.
Auf jeden Fall hat der Blogbot von Matthew Selts Twitter-Account damit einiges zu tun. Wir werden es erleben, wie es ausgeht. Das ist auf jeden Fall der heutige Tag. Und damit war es das von uns erstmal mit dieser doch, glaube ich, sehr ausgiebigen Zusammenfassung des Starts in die Gibraltar Open. Wir hören uns dann morgen wieder und werden dann natürlich auch ausgiebig darüber sprechen, wie sich Stephen Hendrys Comeback auf dem Snookertisch denn gegeben hat. Und nur noch der Vollständigkeit halber, weil ich es vorhin angesprochen hat Simon Lichtenberg wird dann morgen Abend sein Match bestreiten gegen Lüning um 20 Uhr. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Das war's von Tote Clemens für heute.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge: Kampf der Reality-Stars. Morgen 20:15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.